SRF 1.
SRF 1.
Ja, morgen werden die Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Rund 10'000 Kilometer Luftlinie von der Schweiz weg. In einem Land, wo die wenigsten von uns können. Man sagt, Japan sei das Land vom Lächeln, von der Höflichkeit und von einer minimalistischen Ästhetik. Für alle, die noch nie dort waren und vielleicht auch für die anderen, die die schon dort waren, strahlt Japan irgendwie auch etwas Geheimnisvolles aus. Ich bin in dieser Stunde mit dem Journalist und Japan-Kenner Patrick Rohr live nach Tokio verbunden. Patrick, ist es für dich auch immer noch irgendwie geheimnisvoll, das Land?
Ja, auch nach 5 Jahren, als ich Japan jetzt recht gut kenne, würde ich sagen, zum Teil sogar in Tokio leben, muss ich sagen, das Land hat jeden Tag wieder neue Überraschungen für mich parat. Und genau das macht den grossen Reiz uns von Japan.
Der Patrick Rohr, live aus der 14-Millionen-Metropole Tokio. Er ist uns in dieser Treffpunktstunde live zugeschaltet. Mit ihm ziehen wir sozusagen durch die Strassen von Tokio und lernen die riesige Stadt mit ihrer Eigenart und dem Geheimnisvollen ein bisschen näher kennen. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag. Auch sitzt hier mit Michael Learns to Rock. Wild Women.
Back door, my wife's knocking at
Ab morgen steht Tokio im medialen Fokus. Die Olympischen Sommerspiele für SRF vor Ort ist der Journalist und Japan-Kenner Patrick Rohr, den wir vorher schon kurz gehört haben. Seit fast 5 Jahren lebt er teilweise auch zu Japan, haben wir gehört. Hat auch schon eine Doc-Serie gemacht, ein Fotobuch über Japan. Er ist uns in dieser Stunde live aus Tokio zugeschaut. Guten Morgen, Patrick. Jetzt warten wir es natürlich auf Japanisch.
Ohayou gozaimasu, Daniel-san.
Ja, Daniel-san, sehr schön. Du, damals, ich meine, Japan-Kenner wird man ja nicht einfach so. Da kommt langsam mit der Zeit und irgendwann bist du ja auch das erste Mal nach Tokio gekommen. Wie war das damals gewesen? Wie ist das eingefahren, das erste Mal?
Das habe ich noch recht lebhaft vor Augen. Das war im Frühling vor 5 Jahren gewesen, also im Jahr 2016. Wir sind gelandet im Flughafen Narita und dann in die Stadt gefahren. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden mit dem Zug. Und dann sind wir im Bahnhof Shinjuku angekommen. Man sagt, das sei der grösste Bahnhof der Welt. Und ich habe das am Anfang nicht so glauben, weil wir sind einfach auf dem Gleis angekommen. Und dann haben wir probiert, da ein Anschlussgleis zu finden. Wir haben probiert, ein Schliessfach zu finden. Und dann drehst du im Fall fast durch. Der Bahnhof hat ungefähr 250 Eingänge verschiedene, ist auf mehreren Stockwerken unterirdisch, da gehen Gleise drüber und drunter durcheinander. Ich bin komplett überfordert gewesen von der einfach reinen Grösse von dem Bahnhof, von diesen Millionen Menschen. Und ich das Gefühl hatte, habe ich in dem Moment schon gesehen gehabt. Das ist das eine, was mich so völlig geflasht hat im ersten Moment. Und das andere ist, wie unglaublich das aneinander vorbeigegangen ist, die Millionen Menschen. Kein Krangel, kein Krempel. Die Leute sind angestanden in einer oder zweier Reihe, so wie es auf dem Boden angezeichnet ist, vor den Zügen. Extrem diszipliniert, extrem höflich zuvorkommen. Kein Gefühl von dichtem Stress. Das ist so mein erster Eindruck.
Aber die Situation, wie du jetzt beschrieben hast, am grössten Bahnhof der Welt, zu Tokio, das klingt ja auch anstrengend. Ist Tokio anstrengend?
Also das Strenge für mich ist einfach die wahnsinnige Grösse von der Stadt. Also im Schweizer Verhältnis kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn ich den Leuten hier erzähle, ja, grösste Schweizer Stadt, Zürich, ich lebe da, und dann sage ich 400'000 Leute, dann schauen die mich so ganz herzig an, sagen 400'000 Leute, aha, weil im Grossraum Tokio, Metropolitanregion, da leben 40 Millionen Menschen, also 5-mal so viel wie in der Schweiz leben, auf einer Fläche, die ungefähr ein Viertel von der Schweiz ist. Also das ist einfach schon gar nicht vergleichbar. Es hat Häuser, riesige Häuser, mehrstöckige Strassen übereinander. Und also das, was mich am Anfang und auch heute noch wahnsinnig streng dunkt, ist die schiere Größe vor allem. Sind die mächtigen Häuser, sind die mächtigen Bauten, sind die vielen, vielen Menschen, die völlig überfordern. Und das Lustige ist aber, plötzlich geht man eine Seitenstrasse und dann ist man wie in einem Dorf, in einem ganz kleinen, herzigen Dörfli. Es ist ruhig, es hat Kinder auf der Straße spielen. Also es wechselt sich ab. Das ist das, was mich immer noch in Tokio so hier und her wirft und da recht anstrengend kann sein.
Also sind wir schon ziemlich jetzt auch bei der schönen Seite angekommen. Was ist besonders schön in Tokio jetzt? Neben der Grösse, die ja sicher auch eben die Faszination ausstrahlt.
Ich glaube, es ist genau am Schluss, dass ich dann eben ganz schnell wieder in einem Dorf kann sein, also im Quartier, wo ich jetzt seit ein paar Jahren zum Teil lebe. Da haben wir schon Stammbeizen, wo ich dann wirklich kann eingehen und die kennen mich und die haben Freude, wenn ich da komme und begrüße mich und wir reden ein paar Worte miteinander auf Japanisch in einer 40 Millionen Stadt oder 14 Millionen, wie Kernstadt hat. Dass man dann eben doch wieder wie in einem Dorf ist. Es hat eine wahnsinnig schöne Beizenkultur in Japan. Ganz beliebt sind die Izakayas, das sind so kleine Beizen, die vielleicht manchmal 10 Sitzplätze haben, nicht mehr, und ein Masta, so heisst dann der Wirt, der da hinter dem Tresen steigt und kocht und Sachen zubereitet und einem genau das bringt, was man gerne wette oder das, was er will bringen, also Überraschung, es hat alles so eine Herzlichkeit, eine Nähe, dann auch wieder in dem riesen Moloch, und das gefällt mir, also die kleine Oase, die es dann in dieser Riesenstadt drin hat.
Du, was hätte dich überhaupt dazu bewogen, auf Japan zu gehen?
Ganz etwas Banales. Mein Partner hat mit mir in die Ferienwelle auf Japan und ich habe gesagt, ich komme nicht auf Japan, da komme ich jetzt einfach nicht mit. Wir haben zum ersten Mal im Leben ganz eine lange Ferien geplant gehabt, 5 Wochen, das war meine längste Ferien damals 2016, die ich je im Leben hatte, und ich habe gefunden, ich will nicht in ein Land, das mich nicht interessiert. Ich habe das Gefühl gehabt, das Land ist mir so fremd, ich habe keinen Zugang zu der Kultur, ich habe gehört, dass Menschen ausser Japanisch keine andere Sprache reden. Ich habe gefunden, ich gehe in so viele Länder gerne, aber nicht unbedingt auf Japan. Am Schluss haben wir darüber reden, auf das Japan zu gehen. Und habe dann gefunden, aber wenn es mir nicht gefallen würde, bitte gib es die Möglichkeit, dass ihr vielleicht auf Thailand weiter kann und da noch ein bisschen reisen. Das ist für mich zugänglicher. Und dann ist dummerweise passiert, was ich mir nie hätte vorstellen können. Nach einer Woche bin ich so verliebt gewesen in das Land. Ich kann nie mehr wegwählen, schon nach einer Woche. Und nach 5 Wochen war es ganz furchtbar gewesen. Ich kann gar nie mehr heimwählen.
Und jetzt bist du also in diesem Tokio. Wir reden hier über eine Distanz, Luftdistanz von über 10'000 Kilometern. Wie würdest du das Lebensgefühl in dieser Stadt Tokio beschreiben?
Es hat für mich so ganz krasse zwei Seiten, wie eigentlich alles in Japan ganz extreme zwei Seiten hat. Es gibt ein Gesicht nach aussen in Japan und ein Gesicht nach innen. Das Gesicht, das man zeigt nach aussen, das ist das Höfliche, das ist das sehr Kontrollierte, das ist das, wo man zum Beispiel nie eine Meinung sagt, weil man den anderen könnte verletzen. Das ist das Rücksichtsvolle. Eben, man steht an, es gibt kein Gerangel, wie wenn ich von Zürich auf Bern gehe, am Abend der Stosszeit, oder von Bern auf Zürich, noch schlimmer. Das ist ja Nahkampf, was da passiert. Das ist eben der berühmte Dichtestress. Gibt es alles nicht in Japan. Das geht alles so ganz höflich, rücksichtsvoll aneinander vorbei. Sehr kontrolliert, hat man das Gefühl. Und dann, wenn man am Abend dann in die Beize geht, ich habe das zum Beispiel gerade gemacht, als ich mich da eingelebt habe wieder in Tokio, um die Beiträge zu machen, die jetzt während der Olympischen Spiele im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt werden und bei SRF 1 auf der Webseite gezeigt werden, dann taucht man in die Beize und plötzlich habe ich das Gefühl, ziehen die Japanerinnen und Japaner mit Masken ab und kommen aus sich raus. Und da, also gerade ich als Ausländer, problemlos kann ich auf die Menschen zugehen, dass die ich in ihren Brocken Japanisch sind, mit ihren Brocken Englisch miteinander reden, da wird gefestet, da wird lustig, da wird es ausgelassen, wenn ich das nicht kenne aus der Schweiz. Also wieder die ganz, ganz andere Seite. Und ich glaube, es ist das sehr kontrollierte, rücksichtsvoll und das aus sich herauskommen, dass wie alle Ventile gehen auf und alles explodiert. Und das gefällt mir so dieser Stadt.
Ganz klar, Tokio ist eine Millionenmetropole, die ganz sicher auch international prägt ist. Trotzdem, wie viel japanische Tradition ist in Tokio sichtbar und erlebbar?
Das ist das Lustige, man hat das Gefühl, es ist wahnsinnig international geprägt und das ist lustigerweise eben nicht. Es ist eine wahnsinnige Metropole in einem Land, wo eigentlich, würde man meinen, mit der Welt verknüpft ist. Ist es so wirtschaftlich, es ist nach wie vor die drittgrößte Wirtschaftsnation auf dem Planet und trotzdem ist es eine unglaublich japanische Stadt. Also abgesehen davon, dass halt ein paar internationale Marken an der Geschäftsstraße da sind, ist es sonst einfach alles japanisch. Also man hat zum Beispiel mit der Sprache, die wir reden, vielleicht ist das dann Deutsch und Englisch und so, keine Chance weiterzukommen, weil es ist alles auf Japanisch angeschrieben. Im Zentrum von Tokio sind jetzt immerhin die U-Bahn-Linien seit ein paar Jahren auch mit Inschrift angeschrieben, aber man liest sonst alles auf Japanisch. Es hat wahnsinnig viele Tempel, es hat ganz viele Schreine, also shintoistische Schreine, das ist ganz stark sichtbar, die Religion, wo das Leben durchdrängt auf eine Art. Man sieht Frauen in Kimono umeinanderlaufen, man sieht Menschen, die sich voreinander nicht verbeugen, sich nie Hand geben und so weiter. Also das ganze Leben da ist wahnsinnig japanisch. Also die Idee von Tokio sei eine internationale Stadt, die stimmt so lustigerweise nicht. Also das Japanische und die japanische Tradition, die ist auf Schritt und Tritt sichtbar. Man merkt, dass das Land 300 Jahre lang abgeschieden war von der Welt. Das Land ist verschlossen gewesen. Es sind keine anderen Menschen als Japanerinnen und Japaner in das Land gekommen. 300 Jahre lang, erst seit 150 Jahren ist das Land offen für den Rest der Welt. Und man merkt, dass das ganz lang einfach, dass die Menschen unter sich gewesen sind. Das ist bis heute ganz stark spürbar.
Tokio, heute ein Können-Lehren von der japanischen Hauptstadt. Hier in der Sendung Treffpunkt mit dem Journalist und Japan-Kenner Patrick Rohr, live aus Tokio. Morgen geht es, wie gesagt, los mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Wie es mit der Stimmung aussieht, nicht so besonders, haben wir heute Morgen schon gehört. Die Japanerinnen und Japaner machen sich Sorgen wegen Corona und das fehlende Publikum in den Stadien ist jetzt auch nicht gerade eine Stimmungsbombe. Wie zeigt sich die Stimmung aktuell in Tokio? SRF 1 fragt nachher noch vor den halben Öfen.
C'è una strada che sa di bucato e ragù. Come bella la vita. Alzo gli occhi ed il cielo una striscia di blu, leggermente sbiadita. E pedalo e non casco perché, con le mani di seta. Mi sorregge la mamma che è fiera di me, eh sì, com'è bella la vita. Spunti di brufoli e baffi e una voce ingrassata. Macchine e spinelli, ma com'è bella la vita. Una casa fra gli alberi e la ferrovia, ma com'è grande la vita, ah, ah. E la sedia del babbo che adesso è la mia, com'è triste la vita, ma a colpire d'esterno il mio cuore sei tu, e una figlia incazzata. E da quando ci siamo lasciati non mi parla più. Come amara la vita, come amara la vita. Una luce alla fine del tunnel e forse è laggiù che si trova l'uscita. Ma qualcuno mi stringe la mano e mi chiama, sei tu, ricomincia la vita. Bella la vita.
Weather Girls und It's Raining Men, Treffpunktstung über Tokio, heute hier auf SRF 1. Natürlich hätte es ein riesiges Fest gegeben mit diesen Olympischen Sommerspielen in Tokio. Japan hat sich im besten Licht präsentiert, Gäste aus aller Welt bewirten und willkommen heissen. Dann ist aber eben die Pandemie gekommen. Resultate sind Olympische Spiele ohne Publikum bekanntlich, die ab morgen ausgetragen werden. Viele kleine Gewerbler verdienen so auch nicht den Haufen dran und die steigenden Corona-Zahlen verunsichern. Ich bin im Gespräch mit dem Journalist und Japan-Kenner Patrick Rohr. Er ist SRF-Spezialkorrespondent während Olympia. Man hat es gehört, wird ja auch Beiträge machen in den Fernsehsendungen. Sag Patrick, wie hat sich die Stadt auf Olympia hier verändert durch, ich weiss auch nicht, neue Bauten, neue Infrastruktur?
Ja, das Spannende ist ja, es gibt ja dann so Länder, zum Beispiel, wenn die den Zuschlag bekommen für Olympia, wo sich komplett die Stadt, die Austragungsstadt erneuern jeweils. Und Tokio hat das gar nicht unbedingt nötig, weil Tokio ist eine Stadt, die sich schon permanent erneuert. Das Durchschnittsalter von allen Gebäuden in Tokio ist 28 Jahre. Man muss sich das vorstellen. Das hat damit zu tun, dass mal ein riesengroßes Erdbeben vor bald einem Jahrhundert Tokio komplett zerstört hat. Im Zweiten Weltkrieg ist Tokio komplett zerstört worden und seitdem ist die Stadt sich permanent erneuern. Das heisst, man hat nicht das Gefühl, dass jetzt die Stadt neu aufgebaut wurde. Im Gegenteil, man hat zum Beispiel sogar das Olympiastadion von 1964 jetzt renoviert und neu in Stand gestellt. Und das wird auch das grosse Olympiastadion für das Spiel jetzt im 2021 sein. Daneben gibt es natürlich Austragungsstätten, die man neu gemacht hat, aber das vor allem im neuesten Stadtteil. Das ist unten noch gegen das Wasser, also der Bay Area, da wo dann nachher das Meer anfährt. Da hat man ein paar neue Bauten gemacht, aber zum Beispiel das riesige Medienzentrum, das hat man in der Messehalle von Tokio gemacht. Auch da hat man nichts Neues müssen bauen. Also die Stadt hat sich nicht gross verändert durch Olympia.
Morgen für die Spiele jetzt ein Publikum vor Ort gibt es zwar nicht, aber die Kameras sind natürlich auf Tokio gerichtet. Patrick, wie zeigt sich Tokio? Wie hat sich, ich weiß auch nicht, Tokio dekoriert?
Mit unendlich vielen Fahnen, wo Tokio 2020 und Tokio Paralympics draufsteht. Und sonst sieht man eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also die Fähnchen, die hängen in der kleinen Geschäftsstrasse, die hängen vor der Beizli, die hängen in der grossen Strasse, der Einkaufsstrasse, die hängen praktisch überall. Aber sonst merkt man von Olympia in der Stadt praktisch nichts.
Und wie fest nehmen die Japanerinnen und Japaner mit diesen Olympischen Spielen irgendwie, wie sind sie verbunden mit denen?
Jetzt ist lustig, das hat sich wahnsinnig gewandelt. Ich war 2019 relativ lang da gewesen. In dem Jahr 2019 haben wir mit vielen über die Olympischen Spiele geredet und da haben die Leute wahnsinnig frei gehabt und gesagt, ja, die Welt kommt jetzt auf Tokio und wir können der Welt das schönste Gesicht zeigen von Tokio. Und dann ist halt Corona gekommen und mit Corona dann die Verschiebung von diesen Spielen von letztes Jahr auf das Jahr und dann die Hoffnung, wir können jetzt die Wiedergeburt von der Menschheit feiern, der Sieg von der Menschheit über das Virus, so wie es der Premierminister mal angekündigt hat. Daraus ist jetzt nichts geworden. Im Gegenteil, man hat jetzt seit dem 12. Juli dann in Tokio wieder einen Ausnahmezustand verhängt. Das ist eine Art ein Lockdown, nicht bei weitem nicht so streng, wie wir Lockdowns kennen. Es hat ein paar Einschränkungen gegeben. Aber eine der grössten Einschränkungen ist, die Leute können nicht teilnehmen an dem Spiel. Man darf also nicht ins Stadion gehen. Die Public Viewing Areas, also die Orte, die eingerichtet waren, wo man die zusammen auf grossen Bildschirmen schauen können, die sind jetzt alle geschlossen worden. Es gibt keine Public Viewings. Also inzwischen haben die Leute, abgesehen davon, dass die Spiele überhaupt nicht wollen, im letzten Jahr hat sich das so entwickelt. Man hat gesagt, man hat Angst, dass da das Virus jetzt noch mehr in die Stadt kommt. Jetzt haben die Leute sich eigentlich ein bisschen abgewendet von diesen Spielen. Es ist eine grosse Gleichgültigkeit den Spielen gegenüber entstanden. Die paar, die sich noch gefreut haben, die jetzt eben keine Möglichkeit haben, in die Stadt zu gehen, die nicht an Public Viewings haben, die haben jetzt sich ebenfalls abgewendet. Also man spürt keine Euphorie, es ist wirklich mehr Gleichgültigkeit.
Du sagst, die Bevölkerung hat sich abgewendet von den Olympischen Spielen. Gibt es da irgendwie auch Demos gegen diese Spiele?
Hat es tatsächlich gegeben. Das ist etwas, was sehr, sehr selten passiert in Japan. Aber man tut seine Meinung nicht äußern. Das wäre ein heftiger Afro gegenüber. Und stell dir mal vor, eine Demonstration. Das ist also etwas ganz, ganz Unvorstellbares eigentlich in Japan. Das gibt es praktisch nie. Aber es hat Demos gegeben in den letzten paar Wochen. Immer mehr. Es hat sich ein breiter Widerstand formiert gegen die Olympischen Spiele. Die Leute haben wirklich Angst, dass mit den Menschen aus der ganzen Welt, rund 80'000, jetzt auf das Tokio kommen, dass da neue Virusvarianten kennt ich auch. Die Angst ist nicht ganz von der Hand zu weisen, natürlich. Und darum hat man Umfragen gemacht, nicht mehr herausgefunden, die Leute erstens glauben zu einer grossen Mehrheit, über 80%, dass Corona stärker verbreitet wird in Japan, jetzt wegen den Olympischen Spielen. Und ungefähr 80% von den Leuten haben noch vor ein paar Wochen gesagt, wir sind gegen das Spiel, wir müssen sie komplett absagen oder wir müssen sie verschieben. Und das hat dann eben darin gegipfelt, dass es Demos gegeben hat, sogar Demos, wo man Angst hatte, es könnte grosse Ausschreitungen geben, so schlimm ist es dann nicht geworden. Aber etwas, was wirklich in Japan sehr ungewohnt ist.
Der Patrick Rohr live zu den Olympischen Sommerspielen Tokio, aus Tokio. Wir haben es mehrfach schon gesagt, es sind Geisterspiele, die hier jetzt von morgen laufen. Wenn man hier schon mal ein bisschen voraus will, anfangen zusammenzählen, wer ist hier jetzt Gewinner von diesen Spielen, wer Verlierer?
Ich hoffe, dass die Athletinnen und Athleten, die jetzt nach einem Jahr Verschiebung trotzdem an das Spiel teilnehmen können, sicher zu den Gewinnerinnen und Gewinnern kehren. Das IOC wird sicher Gewinner sein, weil das IOC, das Internationale Olympische Komitee, verdient das Geld natürlich mit der Durchführung von diesen Spielen. Das ist anzunehmen, das sind Gewinner und vielleicht der langfristige Japan, wenn es jetzt tatsächlich gelingt, ein schönes Bild von Japan zu zeigen, weltweit, dass das einen Einfluss könnte haben für Tourismus, der dann hoffentlich irgendwann wieder anzieht für das Land.
Olympische Spiele in Zeiten von Corona. Der Patrick Rohr live aus Tokio. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring St. Gallen-Bern ist der Gubristunnel in beiden Richtungen wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt, daher Stau vor beiden Tunnelzufahrten. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden gut 2 Kilometer Stau und bis zu 30 Minuten Wartezeit ab Wassen. Zudem Stau oder stockender Verkehr wegen Bauarbeiten in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen der Verzweigung Niederurnen und Murg und in der Region Basel auf der A3 Richtung Frankreich zwischen der Verzweigung Wiese und der Drei-Rosen-Brücke. In der Region Bern auf der A6 Richtung Thun zwischen Rubigen und Thun Nord und im Berner Oberland auf der A8 Interlaken-Brienz zwischen der Verzweigung Interlaken Ost und Brienz in beiden Richtungen. Und schließlich ein Hinweis zum Autoverlad Lötschberg. Bei der Verladestation in Kandersteg beträgt die Wartezeit 30 Minuten.
Give you escucha el ritmo de tu corazón. Feel the rhythm. From the coast of Ipanema to the island of Capri, all the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be. From the moment I first saw you, knew my heart could not be free. I have to hold you in my arms now, there can never be another for me.
Enrique Iglesias gehört auf SRF 1. Abstecher heute ins Land von der aufgehenden Sonne. Tokio, die Hauptstadt von Japan, ist von morgen an die nächsten zwei Wochen im medialen Fokus. 14 Millionen Menschen leben in Tokio und lassen die olympischen Spiele mehr oder weniger über sich ergehen. Also nichts von grossem Fest, so wie wir es vorher von Patrick Rohr geschildert bekommen haben. Wegen Corona gibt es auch nicht wahnsinnig viele Gäste trotzdem, irgendwann kann man ja dann auch wieder, irgendwann kann man dann sicher wieder nach Tokio gehen. Ich bin im Gespräch mit dem Patrick Rohr, Spezialkorrespondent für SRF während der Olympischen Spiele. Er berichtet in den nächsten Tagen immer wieder aus Tokio, außerhalb jetzt vom sportlichen Geschehen. Wenn ich dann als Tourist nach Tokio will, Patrick, wie willkommen bin ich da als Tourist und auf was muss ich da als Westler schauen, wenn man nach Tokio kommt?
Also als Tourist ist man grundsätzlich sehr willkommen. Der ganze Tourismussektor ist sehr ein wichtiger Bereich geworden. In den letzten vor allem 10 Jahren, wo der Tourismus von 4 Millionen auf 32 Millionen gestiegen ist, es hat eine förmliche Explosion gehabt und ist durch das auch sehr ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass er eingebrochen ist, natürlich komplett jetzt zur Corona. 99,4% weniger Menschen aus dem Ausland sind in den letzten anderthalb Jahren auf Japan gekommen. Das heisst, es ist ganz ein brutaler Einschnitt, den die japanische Wirtschaft da jetzt gerade erlebt. Also man ist grundsätzlich sicher willkommen als Tourist, solange man sich auf den Touristenpfad bewegt und solange man versteht, dass Japan aus ganz vielen Regeln, geschriebenen und auch ungeschriebenen Gesetzen besteht und man sich probiert, möglichst an die Regeln zu halten.
Beispiel?
Also, zum Beispiel beim Zug. Da ist ganz wichtig, dass man sich kundig macht, wie man genau beim Zug dort wartet. Da hat es nämlich auf dem Boden Markierungen. Die haben dann so Dreieckchen oder Kreisli zum Beispiel, wo man dann wieder sieht auf der Tafel oben bei dem Zug. Da gibt es Züge, was Dreieckchen, das Kreisli haben und so weiter. Dann muss man genau dort anstehen, wo zum Beispiel der Zug mit dem Kreisli ist. Dann muss man dort beim Kreisli anstehen. Und dann ist auch angegeben, ob man in einer oder in zweier Reihen ansteht. Wenn man das nicht macht, einfach irgendwo auf dem Perron rumlungert, dann macht man sich sehr, sehr unbeliebt. Vor allem, wenn man dann auch noch einfach als Erster gerade will, Zug einsteigen, wenn der Zug anhaltet, das macht man absolut nicht. Man steht in der richtigen Reihe schön hintereinander an, wenn der Zug dann halt voll ist und die Tür zugeht, dann geht es zu. Es kommt dann auch ganz schnell wieder ein Zug. Oder etwas anderes ganz Wichtiges, wenn ich mal das Haus von einem Japaner, einer Japanerin betrete, nie mit den Schuhen. Das ist die starke Trennung von innen und aussen. Man bringt die Aussenwelt nicht in die Innenwelt. Es gibt in jedem Haus am Anfang so einen ganz kleinen Bereich, wo man die Schuhe abzieht, wo man nicht mit den Socken drauf steht. Man ist dann mit den Socken, das ist so ein Balanceakt für mich immer, bereits auf der nächsten Ebene, wo das Holz ist, wo dann der Innenbereich signalisiert. Das sind so Grundregeln, wo man sich einfach daran halten muss.
Ich habe schon Leute gehört sagen, sie möchten gar nicht nach Japan gehen, weil sie Angst hätten, immer wieder so in Fettnäpfchen reinzutrampen. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen. Vor allem, weil ich selber ein Weltmeister bin im Fettnäpfchen. meistens sind Japanerinnen und Japaner den Westlern gegenüber schon recht tolerant und reagieren mit einem Schmunzeln, wenn man mal gegen eine Regel verstoßt. Aber es gibt Regeln, wo man dann wirklich nicht dagegen sollte verstoßen. Das kommt dann gar nicht gut. Also ist etwas ganz Banales, was ich jetzt als Westler auch nicht gewusst habe am Anfang. Wenn man eine Schale Reis bekommt, es gibt so fast immer zu allem Essen Reis und man hat die Stäbe in der Hand, man isst dann und dann weiß man nicht genau, woher mit den Stäben. Viele Westler stecken dann einfach die Stäbe in Reis drin, weil das so gäbig ist, wenn man mal gerade etwas anderes isst oder irgendeinen Schluck nimmt, was im Sack hat. Das ist etwas vom Schlimmsten, was man machen kann, weil das signalisiert Tod. Das ist wie Löffel abgeben. Bei uns ist quasi Stäbchen reinstecken, heisst Tod, und das bringt Verderben über die Gesellschaft, die am Tisch sitzt, und darum machen wir das einfach nicht. Da schauen sie wirklich schockiert an, bis zu ganz böse, und darum ist es ganz gut, wenn man das weiss und den Stäbchen immer schön neben die Schale hinlegt, zum Beispiel.
Der Patrick Krohr live aus Tokio, hier in der Sendung Treffpunkt. Ich habe übrigens auch gehört, Patrick, wer in Japan tätowiert ist, ist offenbar gesellschaftlich nicht wirklich angesehen. Wenn ich jetzt als Tourist tätowiert bin, wie reagieren die Menschen darauf?
Ja, dann hast du Pech, wenn du als Tourist tätowiert bist. Ich bin einer von denen. Ich habe ein Tattoo, zum Glück ein relativ kleines auf dem rechten Oberarm. Das hat man gar nicht gerne hier. Tattoos werden assoziiert mit der Yakuza, das ist die japanische Mafia. Und das sind quasi die Outlaws, das sind die, die am Rand der Gesellschaft sind. Und wenn jetzt Menschen tätowiert kennen, dann macht das den Leuten zum Teil wirklich Angst. Ich habe mit einer Reiseführerin zusammen geschafft vor 3 Jahren, wo mit mir zusammen eine Schweizer Gruppe durch Japan geleitet hat. Und die ist einmal mit Tränen, wirklich mit Tränen, zum Morgen gekommen. Ich habe gesagt, was ist passiert? Und dann hat sie gesagt, sie sind im Onsen gewesen, das ist das warme Bad, wo es in der traditionellen japanischen Hotel gibt, in der Ryokan. Und da sind eine amerikanische Touristin reingekommen, ins Frauenabteil, und die hatten ein riesiges Tattoo auf dem Rücken gehabt. Und das hat sie dermassen verletzt, die Missachtung für ihre Kultur, dass man so etwas machen kann. Darum hat sie Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe dann nachher gesagt, ja, ich habe ein Tattoo, und das sagen dann viele Menschen im Westen und so weiter. Das hat die Stimmung gar nicht unbedingt aufgeheitert. Im Gegenteil, ich bin nachher für den Rest von der Reise bei ihr recht unten durch gewesen. Das hat mit einer ganz tiefen Angst zu tun vor der Yakuza, vor der Mafia, und dass halt Menschen mit Tattoos dann einfach assoziiert werden mit dem Schlimmen, mit dem Bösen. Darum ist es empfehlenswert, dass man schaut, darf man in dem Bad zum Beispiel, die öffentlichen Bäder, etwas sehr beliebt in Japan, darf man mit einem Tattoo da eingehen oder nicht. Ganz häufig steht wirklich vorne dran, verboten, weil man sich ja da nackt zeigt, und dann geht man gescheiter nicht rein, oder man klebt es mit einem riesengroßen Pflaster ab. Ich nehme immer so ein Tüchlein, wenn ich um den Arm wickle, und schmuggle mich dann so in die Bäder drin.
Das reicht, für dein Tattoo abzudecken.
Zum Glück.
Ja, also es gibt ja ganz viele Klischee über Japan. Eins ist sicher auch, dass es extrem sauber ist, dass alles extrem präzise ist, genau ist. Also in Japan ist das offenbar noch stärker als bei uns in der Schweiz. Also ein Traumland für uns Schweizerinnen und Schweizer.
Es ist also die Schweiz hoch irgendetwas. Also wenn wir finden, wir sind ein super pünktliches Land, dann müssen wir mal auf Japan gehen und dann lernt man, was super und pünktlich heisst. Also zum Beispiel hat sich der Chef von der grossen Bahnen hat sich vor 2 Jahren öffentlich entschuldigen müssen, weil seine Züge zusammengesellt, die Shinkansen, die Hochgeschwindigkeitszüge, die mit gewaltiger Tempo durchs Land rasen, insgesamt zusammengezählt über das Jahr 30 Sekunden Spar sind, er hat sich öffentlich für das entschuldigt, dass ihm nicht gelungen ist, ganz pünktlich zu sein. Oder in dieser Millionenmetropole Tokio, da liegt niemand ein Papier oder eine Zigarettenstummel oder irgendetwas auf dem Boden. Erstens, Räuchern der Öffentlichkeit ist verboten, wird absolut nicht toleriert. Und irgendetwas wegwerfen, das geht gar nicht. Mir ist mal ein Papiernasstüchel aus dem Sack gefallen. Da sind Leute hinter mir nachgerannt mit meinem verschnitzten Papiernasstüchel. Ich sage, zu mir mal sehen. Das heisst, Entschuldigung. Und die haben mir mein Papiernasstüchel nachgetragen, weil das aus dem Sack gefallen ist, weil das ist auf dem Boden gelegen. Das ist eine absolute Verschmutzung. Gibt es nicht. Es gibt aber in ganz Tokio auch keinen einzigen Abfallkübel. Ich bin fast verzweifelt am Anfang, habe Bananen gegessen oder irgendeinen Kaffeebecher in der Hand gehabt und den ganzen Tag mitgeschleift, weil es gibt keinen Apfelkübel. Man nimmt den Apfel zu sich nach heim und tut ihn da dann entsorgen.
Der Patrick Rohr bringt uns Tokio und die japanische Kultur ein bisschen näher hier in der Sendung Treffpunkt. Jetzt machen wir doch mal eine Musik aus Japan. Im letzten Jahr in den japanischen Hitparaden ist ein Song aufgetaucht, den ich jetzt parat habe zum Einspielen. Der Song heisst Sakai, auf Deutsch Wiedersehen. Und die Interpretinnen sind Lisa und Uru.
またねと笑って見せてくれた同じように笑い返していたのに気づけば少し滲んでいたあなたの姿あれからいくつ夜
Japanische Musik auf SRF 1. Lisa und Uru. Sakai haben wir gehört. Ich bin im Gespräch mit Patrick Rohr in Tokio. Er ist live zugeschaut. Er ist Spezialkorrespondent für SRF während der Olympischen Spiele. Die Musik, die wir jetzt hier gehört haben, tönt im ersten Moment eigentlich recht auch so ähnlich, wie es bei uns in der Hitparade noch einmal tönt. Aber die Kombinationen, die Harmonien funktionieren irgendwie gleich ein bisschen anders. Einverstanden?
Es ist am Schluss auch anders. Das ist eben der sogenannte J-Pop, der japanische Pop. Und der hat ein paar Eigenheiten, die wir so nicht kennen. Ich habe für meine Beitrag, den ich jetzt gemacht habe für das Fernsehen, einen J-Pop-Produzent und einen Sängerin besucht, die gerade einen Song produziert haben. Und ich habe gefragt, was macht denn genau so ein J-Pop-Song zu einem J-Pop-Song? Was sind die Unterschiede zum Westen und so weiter? Und die Sängerin hat mir gesagt, dass sie zum Beispiel, wenn sie japanisch singt, fast eine Oktave höher singt. Das hat man gehört. Die Sängerin hat wahnsinnig in den Hochtönen jetzt gesungen gehabt. Und der Produzent, Komponist, hat mir gesagt, er hat die viele sogenannte Kawaii- und Genki-Töne drin mischen. Kawaii heisst wörtlich übersetzt herzig und Genki gut oder fröhlich. Es sind so die Blub-Blub-Töne, die wir gehört haben. Und Kawaii sind so die niedlichen Glockenklänge, wo man ebenfalls drin ist. Das ist dann der ganz eigene Touch in der japanischen Musik.
Du hast im Verlauf von dieser Stunde, wo du uns die Weltmetropole Tokio ein bisschen näher gebracht hast, immer wieder auch von Beizen geredet, Patrick Rohr. Also wenn man reisen will, dann ist man ja dann auch irgendwann mal an dem Punkt, wo man essen will. Unser Eins denkt ja jetzt vor allem an Sushi, wenn man an japanisches Essen denkt. Wie eng ist das Denken?
darf ich sagen, recht
eng. Das befürchtet.
In diesen 5 Jahren, wo ich jetzt Tokio kenne und in Tokio zum Teil lebe, habe ich bis jetzt zusammengezählt 2-mal Sushi gegessen.
Nein.
In Japan. Und sonst habe ich mich wirklich völlig drin in die japanische Küche. Die ist so vielseitig, die ist so reich. Also das fährt da bei den Nudelgerichten, Ramen, Udon, Soba. Soba sind Büchweizennudeln zum Beispiel. Tempura, das sind die frittierten Gemüse oder Fisch oder Fleisch. Alles kann man mehr oder weniger frittieren, den wunderbaren Tempura-Teig. Und dann geht es aber weiter. Da gibt es alle Teile vom Fisch in den verschiedensten Varianten. Es gibt zum Beispiel Sashimi, das ist dann der rohe Fisch, geschlitzt, also so aufgeschnitten. Aber es gibt sogar ein Bulle-Sashimi, also Hühner werden ebenfalls roh serviert. Da etwas, wo ich natürlich so, gefunden, das gibt es überhaupt nicht. In Japan gibt es offenbar keine Salmonellen, sagen Japanerinnen und Japaner. Und ich glaube das. Also ich tauche da in Welten ein, wo mich regelmässig begeistert, weil ich ganz neue Geschmäcker und ganz neue Welten entdecke.
Und wenn man dann geht essen, also wenn man in ein Restaurant geht, gehe ich ja davon aus, dass da auch vieles ein bisschen anders funktioniert, oder wie geht das?
Also das, was am andersten ist, ist, dass wir die Speisekarte nicht verstehen. Auch in Tokio sind praktisch alle Restaurants Speisekarten einfach auf Japanisch geschrieben. Und da hat man meistens als Tourist ein bisschen ein Problem und dann fragt man vielleicht, dann kannst du mir ein bisschen erklären, was es ist und so. Und es gibt Wirte, die das kennen und häufig kennen es nicht und schauen dann ein bisschen verzweifelt da. Und dann ist das Beste, wenn man einfach sagt, «Osusume onegaishimasu». Und «Osusume onegaishimasu» heisst, «Bring doch du mir bitte einfach, was du mir vorschlägst». Lieber wird. Und dann werden einem Sachen serviert, dass man einfach offen ist über das, was kommt und sich triggern in die Abenteuerreise und schauen, was ihm serviert ist. Und dann kann man recht etwas erleben. Aber wichtig ist, dass man weiss, in den meisten Beizen gibt es etwas vor allem. Also es gibt zum Beispiel einen Beiz, der ist auf Nudeln spezialisiert, also auf eine Art Nudeln, auf Udon. Ein anderer Beiz auf Sushi, ein anderer Beiz auf gebratenes Fleisch und so weiter. Also wenn man das mal weiss und ein bisschen durch hat, dann weiss man schon recht viel. Und nachher lohnt es sich halt immer dahinter zu schauen. Häufig Beiz erkennt man von uns nicht unbedingt, dass es ein Beiz ist. Es hängen so Vorhänge vorne dran. Dann schaut man mal hinter den Vorhang und sieht, das ist ein Beiz. Und dann geht man am besten einfach mal drin und schaut. Und noch ein kleiner Tipp für Westler. Bei vielen Beizen sind die Menü fertig als Plastik quasi so dargestellt, als Plastikmenü. Und da kann man ungefähr ablesen, was könnte drin sein. Und man kann dann notfalls mit dem Wirt noch vor die Beize gehen und mit dem Finger auf das einzige Plastikteller zeigen und sagen, das da würde ich gerne essen. Und dann wird das genauso serviert.
Und also, wenn man da reingeht, dann kann man einfach auch wieder normal abhocken. Oder gibt es da auch noch spezielle Regeln?
Nein, also die Regeln sind höchstens jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen anders, aber man kann absolut normal hinhocken. Das Gäbige ist, wenn man allein ist in japanischen Beizen, gibt es Haufen Beizen, die genau dafür eingerichtet sind, weil viele Japanerinnen, viele Japaner sind gerne allein in der Beize. Und da gibt es so Abteile zum Teil, wo man einfach ganz allein für sich kann sitzen, wo man keinen anderen Menschen muss sehen, mit niemandem muss reden, weil das haben die Haufen Leute nicht gerne hier. Mhm. Und dann kann man da essen für sich allein und man hat seine Frieden.
Faszinierend. Der Patrick Rohr über Tokio und über die japanische Kultur hier in der Sendung Treffpunkt. Und auch unter anderem ab morgen im Schweizer Fernsehen. Dort erwarten uns im Olympia-Magazin die Rubrik Tokio Kompakuto. Habe ich das richtig gesagt?
So heißt das Magazin, Tokio Kompakto, genau, Tokio Kompakt auf Deutsch übersetzt.
Ja. Und jeden Tag wird hier eine Folge ausgestrahlt, wo wir irgendetwas Überraschendes aus Tokio erfahren. Morgen das erste Mal, nach der Nacht im Format auf SRF 2. Was lernen wir morgen genau können?
gerade gehört, haben wir über das Essen geredet. Morgen geht es über das Essen. Im Prinzip haben wir ja einen Ausnahmezustand in Tokio. Das heisst, das Restaurant wäre eigentlich am Abend ab 8 Uhr zu. Aber Häufen haben trotzdem offen, weil ja, sie können sich nicht leisten, einfach zu haben. Und ich bin in so eine Izakaya-Tour gegangen. Izakaya sind die japanischen Tapas-Beizen eigentlich sehr, sehr beliebt bei den Japanerinnen und Japanern. Da bestellt man so ein kleines Gericht nach dem anderen und man lernt da sehr unkompliziert Leute kennen. Der Sake hilft ein bisschen dabei oder ein Glas Bier. Und ich habe einen recht munteren Abend erlebt auf meiner Izakaya-Tour.
Also die Reportage dann morgen oben am 5 ab 8 oder ab der 5 ab 8 im Fernsehen auf SRF 2. Vielen herzlichen Dank für das Abtauchen in die Stadt Tokio, Patrick Rohr. Du hast jetzt was für Zeit?
Jetzt ist es da, dann geht es 6 Uhr am Abend.
Ja, ja, gut, schon langsam wieder um 6 Uhr. Ja, Apero, nachher essen, oder? Tokio, eine faszinierende, aber vielleicht als Tourist, glaube ich, auch manchmal schwierige Stadt. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja selber auch schon Erfahrungen gemacht und seid zu Tokio gewesen. Was habt ihr zu Tokio schon Spannendes erlebt? Wenn ihr mögt, teilt eure Tokio-Erlebnisse mit uns über srf1.ch, Mail ins Studio. Um Tokio-Erlebnis von euch geht es dann nämlich heute Nachmittag zwischen 2 und 3 hier auf SRF 1. Aus der Zentralschweiz, Elian mit Love, Love, Love.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.